Bestimmt habt ihr schon einmal diesen Satz oder diese Aussage gehört, Theologie trennt, Liebe verbindet. Oder Lehre spaltet, Liebe eint. Und ich weiß nicht, ob das selbst eine Lehre sein soll, diese Aussage. Auf jeden Fall ist sie größtenteils falsch. Nichts fördert die Liebe so sehr wie gute Lehre. Aber wir müssen noch einen ganz wichtigen Zusatz formulieren. Und zwar, nichts fördert die Liebe so sehr wie gute Lehre angewendet. Gute Lehre angewendet. In der Tat können Lehrfragen zu Streitigkeiten, Spaltungen, Hass und kalter Verachtung führen. Aber in der Bibel sind christliche Lehre und christliches Leben sehr eng miteinander verknüpft. Und wir haben gerade auch an dem Beispiel von dem Pharisäer in Lukas 15 sehr treffend gesehen, wenn nur die Lehre betrachtet wird, aber es noch nicht einmal gelebt wird, das Gute, was man bekennt, dann ist hier ein Missverhältnis. Aber da, wo christliche Lehre nicht nur formuliert wird, sondern auch gelebt wird, da entsteht Gutes. Da hat es eine Wirkung der Liebe. Der Philemonbrief ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür. Und wir schließen unsere Serie durch den Brief ab, indem wir einmal den gesamten Brief betrachten und die theologischen Hauptlehren aus diesem scheinbaren Gelegenheitsbrief herausfiltern. Denn dieser Brief ist keine lehrhafte Abhandlung. Er gehört nicht zu den theologischen Schwergewichten des Neuen Testaments, wenn man so will. Einige fragen sich sogar, warum dieser Brief überhaupt in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen wurde. Denn Paulus schreibt diesen persönlichen Brief aufgrund einer ganz praktischen Angelegenheit. Da steckt scheinbar gar nicht so viel Theologie für die Gemeinde drin. Wieso wurde er bewahrt und in den Kanon aufgenommen? Bei dieser praktischen Angelegenheit, Onesimus, der Sklave von Philemon, er ist ihm weggelaufen. Und er hat Paulus in Rom getroffen und Paulus sendet ihn zu Philemon zurück. Allerdings hat sich Onesimus in der Zwischenzeit bekehrt durch die Predigt von Paulus, der im Gefängnis saß. Paulus schickt Onesimus also als einen Christen zurück. Und er setzt sich in sehr herzlicher und liebevoller Weise für Onesimus ein. Was wir nun in diesem Brief miterleben, ist, wie aus einer scheinbar ganz natürlichen Frage des weltlichen Rechts und der natürlichen Ordnung ein geistliches Thema wird. Ja, Paulus schreibt diesen Brief und er erklärt sein Verhalten und seine Bitte auf der Grundlage von christlicher Lehre, von christlicher Theologie. Theologie in Praxis, so können wir den Philemonbrief überschreiben. Und da es nur ein sehr kurzer Brief ist, lesen wir den gesamten Text, den Paulus an Philemon geschrieben hat, inspiriert durch den Heiligen Geist. Philemonbrief hat nur ein Kapitel. Hier heißt es im Wort Gottes: Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter, und Apphia, der Schwester, und Archippus, unserem Mitkämpfer, und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich gehört, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Den habe ich zu dir zurückgesandt. Ihn, das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzt. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf für mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben, ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben. Und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge. Denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Die Liebe, die Paulus beweist und die Liebe, die er von Philemon erbittet und erhofft, sie gründet nicht auf einem emotionalen Drücken auf die Tränendrüse oder dem Rat, Mensch, tue Gutes, dann fühlst du dich selbst auch besser, Prinzip, sondern auf diesem tiefen theologischen Verständnis von der Glaubensgemeinschaft im Herrn Jesus Christus. Diese Wahrheit, diese Lehre, was das bedeutet und was das für eine Auswirkung hat im konkreten Leben, im praktischen Leben. Der Philemonbrief, er zeigt uns die Liebe als Anwendung der christlichen Lehre. Und diese Liebe ist Theologie in Praxis. Und darum wollen wir uns einmal drei Bereiche anschauen. Zum ersten Rhetorik, Worte der Liebe. Rhetorik ist das Fachwort für die Lehre der Rede, also wie etwas gesagt wird. Paulus hat sich tatsächlich Gedanken gemacht, wie werde ich Philemon anschreiben in diesem Brief? Welche Worte kann ich gebrauchen? Was für einen Ton soll ich anschlagen? Welche Form der Rede kann ich gebrauchen in diesem Brief? Und tatsächlich, dieser Brief ist ein, wenn man so will, ein rhetorisches Meisterwerk. Das ist nicht einfach mal ebenso aus dem Ärmel geschüttelt, sondern er hat sich wirklich Gedanken gemacht. Wie kann ich es gut formulieren? Wie kann ich Philemon gut anschreiben? Und der wesentliche Faktor für die Weise, wie er nun spricht und schreibt, ist nicht, ach, Paulus' momentane Stimmung, er ist irgendwie gerade besonders fröhlich aufgewacht oder ist ganz grummelig und deswegen schreibt er nun so. Nein, es ist auch nicht eine trickreiche, manipulative Strategie, wo er genau überlegt, okay, wo kann ich den größten Effekt haben, wie kann ich ihn am meisten einlullen, wie kann ich ihm vielleicht insgeheim Vorwürfe machen, ohne dass es zu streng klingt. Dann der Grund, der wesentliche Faktor für die Weise, wie er schreibt, ist die christliche Lehre. Und darum sind seine Worte in diesem Brief zunächst dankbar wertschätzend. Paulus dankt und freut sich über die Liebe und über den Glauben von Philemon. Damit fängt hier sein Brief an. Mit Dank und Wertschätzung, mit Lob und Freude über Philemon. Aber der Dank geht an wen? Nun, nicht an Philemon. Er dankt Gott. Hier heißt es, ich danke meinem Gott, indem ich allezeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Er dankt Gott für das, was er in Philemons Leben wirkt. Wie kommt er dazu? Hat Philemon es nicht getan? Ist Philemon es nicht, der glaubt und der liebt? Oh ja, natürlich. Aber Paulus dankt, weil er weiß, welche Wahrheit dahinter steht.
welche Lehre dahinter steht. Es ist die Lehre von der souveränen und wirksamen Gnade Gottes. Gott hat Philemon Glauben geschenkt. Und Gott hat Philemon in wahrhaftiger Liebe zu den Gläubigen, eine wahrhaftige Liebe zu den Gläubigen gegeben. Es ist das Werk Gottes. Es kommt nicht aus der menschlichen Natur. Es ist Christus in den Christen, worüber Paulus sich freut. Und diese Lehre und dieses Verständnis bewirkt, dass er von ganzem Herzen dankbar und wertschätzend für Philemon beten kann. Und ihm das auch freimütig schreibt. Ich danke dafür und ich freue mich daran. Er schätzt es in den höchsten Tönen. Vielleicht gehören einige unter uns auch zu denen, die keine Komplimente machen, die nichts Gutes sagen über andere, aus Sorge, sie könnten sich überheben oder stolz werden. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, ich war mal in einem Praktikum und derjenige, der mir Feedback geben sollte, er sagte mir gar nichts. Und irgendwann fragte ich ihn, Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wo ich stehe. Und er sagt, ja, eine alte Redewendung heißt, nichts gesagt ist genug gelobt. Nun, die Lehre des Wirkens Gottes hilft uns, dass wir mit Recht dankbar und wertschätzend die Gaben und Taten der Gläubigen loben können, weil wir das Handeln Gottes in seinen Kindern loben darin. Weil wir Gott ehren können durch das, was er in den Menschen wirkt. Natürlich ist auch die Lehre der innewohnenden Sünde selbst im Stand der Gläubigen eine wichtige Lehre, die erklärt, warum wir auch einander ermahnen und zurechtweisen müssen. Aber demgegenüber steht eben auch die Lehre des innewohnenden Geistes, der souveränen und wirksamen Kraft Gottes, der in den Gläubigen Gutes wirkt. Und das sollte uns vorantreiben, einander zu ermutigen und das Gute im Nächsten zu loben, nämlich zur Ehre Gottes. Ich las neulich von einer Studie eines Eheberaters, der herausfand, dass in einer guten Beziehung im Schnitt auf eine kritische Bemerkung 5 anerkennende Aussagen stehen müssen. Also damit eine Beziehung gut funktioniert, passt es nicht, wenn man sagt, okay, ich kritisiere genauso viel, wie ich lobe, sondern auf eine Kritik müssen im Schnitt 5 anerkennende Bemerkungen kommen, damit diese Beziehung in Harmonie bleibt. Und Paulus, er geht aus vom Dank und Wertschätzung und Lob. Er sieht das Gute, das Gott wirkt in Philemon. Und dann sind seine Worte auch bewusst freundlich und demütig. Und er begründet es mit einem Deshalb. Hier heißt es, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis allen Gutens, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was ich gehört, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen. Er bittet um der Liebe willen, anstatt autoritär zu befehlen, weil Philemon Jesus kennt und Jesus sichtbar wirksam in ihm ist. Und das merkt man an der Liebe, die von Jesus durch Philemon die anderen Christen erreicht. Die Heiligen wurden durch dich ermutigt, durch deine Liebe. Paulus kann Philemon darum freundlich und liebevoll und demütig anreden, weil Philemon die sanfte Form nicht ausnutzen wird. Dessen ist Paulus überzeugt. Jesus sagt in Matthäus 11, 29 einmal zu seinen Jüngern, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Philemon gehört zu denen, die nicht mehr einen Held wie der Grieche Alexander der Große oder Herkules aus der Sagenwelt nacheifern. die nicht mehr geprägt sind von der Gesinnung dieser Welt, wo es um Macht und Kraft, um Autorität und Härte geht. Und all das muss gezeigt werden, um erfolgreich zu sein, um irgendwie voranzukommen. Und bei so manchen schwachen Glaubenszeugnis von Christen, da musste auch Paulus ganz klare und ordnende Worte gebrauchen. Doch die Lehre von der Wiedergeburt und der Erneuerung des Sinnes durch Jesus, der seinen Geist in die Christen gibt und uns heiligt und uns verändert, unseren Willen, unser Denken, unser Streben, unser Handeln. Diese Lehre gibt Paulus die Zuversicht, dass er freundlich und demütig reden kann mit dem Christen. Er spricht in diesem Brief sogar seine eigenen inneren Kämpfe an. Sollte ich Onesimus nicht lieber für mich hier behalten? Oh, er könnte mir dienen. Er könnte mir nützlich sein. Er ist aufrichtig und ehrlich und er macht sich sogar ein Stück weit angreifbar, könnten wir sagen. Er tritt nicht autoritär auf, sondern demütig, aufrichtig, transparent. Er, der Alte, der Gefangene. Er spielt nichts vor, sondern ist wahrhaftig, demütig und in alledem bewusst freundlich und liebevoll. Nun, wie ist es mit uns? Prägen die christlichen Lehren unser Reden? Vielleicht haben wir noch nie darüber nachgedacht. Aber macht es einen Unterschied, wie du redest, weil du ein Christ bist? Nun, das sollte es. Nicht nur, dass alle Schimpfworte und unreinen Witze und Lästerei nicht aus dem Mund eines Christen kommen sollten, sondern auch, wie etwas gesagt wird. Ja, die Rhetorik, sie sollte geprägt sein von der christlichen Wahrheit, von christlicher Theologie, von christlichem Verständnis des Gegenübers, der ein Sünder ist, aber begnadigt im Herrn und in dem der Geist Gottes wirksam ist, sodass wir ein anderes Zutrauen haben können. Paulus hat einen komplizierten und schwierigen Fall vor sich. Er muss mit Sünde umgehen und mit Recht, mit unterschiedlichen Gefühlen, mit Ängsten und möglichen schweren Konsequenzen. Und dennoch kann er die Wahrheit in Liebe sagen. Davon zeugt dieser Brief. Und schließlich sind seine Worte Christus ähnlich. Während des Studiums sagte ein Mann mir einmal: Du redest so anders, irgendwie so altmodisch. Und da riefen meine Eltern amüsiert hinein: Das kommt von all den alten Büchern, die er ständig liest. Und ich habe es selber gar nicht bemerkt, aber weil ich eben so manche Bücher aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert las, veränderte sich die Art, wie ich redete. Es färbte ab, unbemerkt. Und ich glaube, so etwas in der Art erleben wir hier auch bei Paulus. Das zentrale Thema, das, was Paulus täglich beschäftigte, was war es? Es war die Lehre vom Kreuz. Es war das Evangelium von Jesus Christus. Er war ehemals ein Pharisäer, der auf seine eigene Gerechtigkeit vertraute, der sich für gut hielt, für jemanden, der den Segen Gottes verdient. Aber er hat erkannt, Christus hat ihn überführt, dass er ein Sünder ist, dass er nichts Gutes verdient hat und dass er auf sich allein gelassen in so viele verkehrte Wege läuft. Und er hat verstanden, all meine Gerechtigkeit ist nichts wert. All das, worauf ich rühmte, worauf ich stolz war. Es ist wertlos. Es ist Dreck. Aber Jesus ist an meine Stelle getreten. Er, der Gerechte. der nie eine Sünde getan hat. Er ist in meine Stelle getreten, um meine Sünden zu bezahlen, um meine verkehrten Wege wieder gut zu machen. Er nahm meine große Schuld auf sich und er schenkte mir seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die ich mit all meiner Mühe als Pharisäer niemals erreichen konnte. Und er schenkte mir aus Gnade. Und ich bin angenommen bei Gott, in Frieden, obwohl ich es nicht verdient habe. Er hat für meine Schuld bezahlt und er schenkt mir seine Gerechtigkeit. Es gab vermutlich keinen einzigen Tag im Leben von Paulus seit dieser Begegnung mit Christus, an dem Paulus sich nicht an dieser Lehre der Stellvertretung erfreute. Jesus ist an meine Stelle getreten. Er hat meine Sünde bezahlt. Er hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt. Und ist es da verwunderlich, dass er in dieser Streitsituation, in diesem Konflikt für Onesimus einstehen will und er plötzlich so redet, wie es ebenso aus dem Mund von Jesus selbst kommen könnte? Hier heißt es in Vers 17, wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber etwas ein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, ich habe es mit meiner Hand geschrieben, ich will bezahlen. Seine Worte werden Christus ähnlich. Das, was er an Christus liegt, es färbt ab an das, was er redet, wie er redet, was ihm beschäftigt. Unsere Worte zeugen von dem, was uns wichtig ist und was uns beschäftigt. Der Philemonbrief erklärt kein theologisches Thema. Aber dieser Brief bezeugt, wie sehr die Theologie das Reden von Paulus beeinflusst. Und dieser Brief, er fordert uns auf, er ruft uns zu, verändert Jesus dein Reden. Zweitens, Ekklesiologie, die Gemeinschaft des Glaubens. Ekklesiologie ist die Lehre von der Gemeinde. Ekklesia, das Wort für Gemeinde. Der Philemonbrief ist der einzige Brief von Paulus, der nicht primär an eine Gemeinde oder einen Pastor einer Gemeinde geschrieben ist, sondern hauptsächlich an eine Privatperson. Und wie gesagt, es ist ein eher praktischer Umstand, der Paulus hier zu diesem Brief bewegte. Doch selbst in diesem Brief lernen wir einiges über Paulus' Verständnis von Gemeinde und wie zentral und wichtig die Lehre von Gemeinde für ihn ist. Gemeinde beinhaltet Gemeinschaft vor Ort. Das Wort Ekklesia, die Gemeinde, kommt einmal zu Beginn vor, als er einen herzlichen Gruß hier an Philemon richtet und dann sagt, und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Gemeinde eine sichtbare Zusammenkunft beinhaltet. Und dazu gebraucht die Gemeinde ein Gebäude, nämlich hier das Haus von Philemon. Aber nicht Philemons Haus ist die Gemeinde oder Kirche, sondern die Gemeinde befindet sich in seinem Haus. Das Haus Gottes trifft sich im Haus von Philemon. Das Gebäude, in dem wir uns hier gerade befinden, ist nicht die Gemeinde. Aber wir, die wir hier uns versammeln, wir sind eine Gemeinde. Verbunden als offizielle Gemeinschaft, eine Gemeinde vor Ort. Wenn Paulus an Gemeinde denkt, dann denkt er nicht nur irgendwie an ein theoretisches Konzept. Er denkt an Gemeinschaft. Und die, wenn irgendwie möglich, sich versammelt vor Ort. Und Gemeinde besteht aus Gläubigen. In diesem Brief gebraucht Paulus vor allem zwei Aspekte, um die Christen zu benennen. Zum einen den Aspekt der Stellung. Hier heißt es, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis allen Gutens, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Die Gemeinde besteht aus Heiligen. Ausnahmslos aus Heiligen. Und ich meine das nicht im römisch-katholischen Verständnis, sondern im biblischen Verständnis. Nämlich aus solchen, die Gott erwählt und durch Jesus für sich aus Gnade abgesondert hat in einen heiligen Stand. Das Wort Ekklesia heißt wörtlich, ihr wisst es, die Herausgerufenen. Und heilig bedeutet abgesondert. Hier steckt also der Gedanke einer neuen Position, eines neuen Standes drin. Nicht die, die sich selbst durch herausragende Werke absondern von anderen, wie irgendwelche Mönche oder so, und auch nicht solche, die sich selbst zu höherem Dienst berufen, sondern diejenigen, die in Jesus durch seine große Gnade ganz unverdient herausgerufen wurden aus der Knechtschaft der Sünde und aus der Herrschaft des Teufels und hineinversetzt werden in das Reich von Jesus Christus. Das sind Heilige. Das sind Herausgerufene. Und sie gehören nun zu dem Volk Gottes. Sie sind gerecht gesprochen. Sie stehen heilig vor Gott durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, der all ihre Sünden bezahlt hat. Heilige. Das ist die Lehre der Rechtfertigung, die dahinter steht. Er spricht die Gläubigen an als Heilige. Und er weiß, zur Gemeinde gehören Heilige, weil sie gerecht gesprochen wurden durch Jesus Christus, durch sein stellvertretendes Sühneopfer. Aus Sündern werden Heilige, allein aus Gnade. Und diese werden hinzugefügt zur Gemeinde. Und der andere Aspekt ist der Familie. Er schreibt Timotheus, der Bruder, Apphia, die Schwester, durch dich, Philemon, Bruder. Es sind Worte der familiären Verbundenheit. Christen sind Kinder Gottes und darum untereinander Brüder und Schwestern. Durch Jesu Stellvertretung werden wir als Söhne und Töchter von Gott angenommen. Sie gehören zur Familie Gottes. Das ist die kostbare Lehre der Adoption. Wir sind nicht von Natur aus Kinder Gottes. Wisst ihr, was Jesus sagt? Zu den Menschen, die nicht an ihn glauben, die so ganz in ihrer Sünde verstrickt sind, er sagt, ihr seid Kinder des Teufels. Und ihr tut den Willen des Teufels. Aber hier kann Paulus die Christen Brüder und Schwestern nennen, weil sie Gott zum Vater haben. Und dem geht einzig und allein die Wiedergeburt voraus. Die Bedingung dessen, dass wir gerechnet werden als Kinder Gottes, ist die Lehre der Wiedergeburt. Gott schenkt neues Leben durch die Predigt des Evangeliums der Rettung in Christus. Und darum schreibt Paulus über Onesimus, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln. Onesimus ist durch die Gnade Gottes zu einem neuen Leben wiedergeboren worden. Geistlich neues Leben. Der Herr hat ihm Glauben geschenkt. Und Paulus war wie ein geistlicher Vater, weil Gott seine Verkündigung gebrauchte, um Onesimus neues Leben zu schenken. Aber durch diese Wiedergeburt gehört nun auch Onesimus zur Familie Gottes. Und damit auch zur Gemeinde der Heiligen. Und das macht den Unterschied. Hier heißt es in Vers 16, denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzt, nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Bisher gehörte Onesimus nicht zur Gemeinde. Obwohl er ein Sklave in Philemons Haus war, obwohl er vielleicht sogar die Gottesdienste im Haus besuchte. Aber erst durch die Wiedergeburt hat er nun auch Teil an der Gemeinschaft des Glaubens und ist deswegen nicht mehr hauptsächlich ein Sklave, sondern jetzt ist er vor allem und wesentlich ein geliebter Bruder. Er ist ein Christ, ein Heiliger, ein Teil der Gemeinde Jesu. Er gehört zu der Glaubensgemeinschaft. Durch die Bekehrung oder Wiedergeburt werden wir Teil der Familie Gottes und der Gemeinschaft der Heiligen. Und diese Lehre ist der Kern dieses Briefes. Diese Lehre ist der Grund, warum dieser Brief für Paulus so wichtig ist. Weil er Onesimus nun zurückschickt, als jemand, der ein Heiliger ist, ein Kind Gottes, der dazugehören sollte zu der Gemeinde vor Ort. Und Gemeinde hat einen Auftrag, auch das sehen wir hier in diesem Brief. Paulus nennt Christen hier außerdem noch Mitarbeiter und Mitkämpfer. Das bedeutet, dass Gott die Gemeinde in einer Arbeit und in einen Kampf stellt. Die Arbeit ist, die Theologie in die Praxis umzusetzen. Das ist die Arbeit der Gemeinde, das ist der Auftrag der Gemeinde. Schreibt nicht nur die richtige Lehre auf, lernt sie nicht nur auswendig, legt sie aus. Gemeinde ist beauftragt, dass das Evangelium in Wort und in der Tat verkündigt und bezeugt wird. Das bedeutet, Jesus als den einzigen Retter von Menschen zu bezeugen. Nicht durch Werke oder eigene Verdienste, sondern durch Glauben allein können wir mit diesem Retter verbunden werden. Und aus Gnade allein können wir durch Jesus zur Familie Gottes gehören. Das sollte das Zeugnis der Gemeinde sein. Es ist der Auftrag von Gemeinde, das zu verkünden und die Christen immer wieder neu daran zu erinnern. Denn in uns steckt allen so ein kleiner Pharisäer, der lieber auf die eigenen Werke vertrauen will. Und Gemeinde kommt zusammen, um einander in diesem Glauben zu stärken und in der Liebe auszuleben, was zum Glauben gehört. Dass wir wissen, wir müssen nicht mehr einander uns über den anderen stellen. Denn wir sind alle Sünder und wir sind alle allein aus Gnade gerechtfertigt. Und wir sind verbunden mit Christus und das macht den Unterschied. Als Gemeinde sind wir beauftragt, einander zu tragen und zu ertragen, zu lieben und zum Guten anzuspornen, zu ermahnen und zu ermutigen und in allem auf Christus zu weisen. In all den Bereichen und den Beziehungen, in denen wir zueinander stehen. Und der Kampf, Paulus nennt auch zum Beispiel den Archippus, den Mitkämpfer. Der Kampf ist, dieses Evangelium auch in einer christusfeindlichen Welt zu verteidigen. Nicht mit Waffen, sondern mit Worten, mit Argumenten, mit Evangelisation und Mission, mit Leidensbereitschaft und dem Zeugnis. So wie Paulus es zeigt, der wegen der Verkündigung des Evangeliums gerade im Gefängnis sitzt, als er das schreibt. Gemeinde soll die Grundfeste und Säule der Wahrheit sein, ein Bollwerk gegen die Lüge und die Verführungen Satans. Und ja, es ist auch ein Kampf gegen das, was diese Liebe zerstören will in der Gemeinde und das Zeugnis für Christus verzerrt. Und wir lernen auch in diesem Brief, Gemeinde gehört Jesus Christus. Jesus ist der Herr der Gemeinde. In diesen 25 Versen, also es ist ja nur ein kurzer Brief, in diesen 25 Versen bezieht sich Paulus 11-mal auf Jesus Christus. Immer wieder schreibt er in Christus, im Herrn, auf Christus hin. Fast in jedem zweiten Vers erwähnt Paulus hier in diesem scheinbar so untheologischen Brief Christus. Das sagt uns etwas. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr über die Gemeinde. Jesus ist der Herr auch über Philemon, über einen jeden einzelnen Christen. Egal wie hochgestellt Philemon ist, egal was für einen Job er hatte, egal wie viele Untergebene er hatte, Christus ist sein Herr. Und nicht Philemon ist das Haupt der Gemeinde, sondern Christus ist das Haupt der Gemeinde. All das, worum er bittet, all das, was er hier schreibt, es ist im Herrn. Es ist im Herrn. Es ist gut und richtig, weil es dem Herrn entspricht. Und ja, Paulus deutet es an, in Christus hätte er durchaus Freimütigkeit und Recht auch zu befehlen, was jetzt hier richtig ist, was Philemon zu tun hätte. Es gibt auch geistliche Autorität, nämlich von Christus verordnete Ämter in der Gemeinde. Sie werden von Christus eingesetzt, aber sie haben auch allein in Christus Befugnis und Vollmacht und nicht darüber hinaus. Aber Christus allein ist der Herr der Gemeinde, der König und Gesetzgeber. Er ist es, der Gemeinde baut und zusammenruft, hinzufügt und beauftragt und zum Glaubenskampf stärkt und rüstet. Dieser Brief zeugt von einem tiefen und ganz praktischen Verständnis von der Lehre der Gemeinde. Die ganze Situation ist nicht mehr nur praktisch, natürlich, sondern geistlich. Warum? Weil es zu einer Gemeindeangelegenheit geworden ist. Und wie? Durch die Bekehrung von Onesimus. Und hier ist jetzt wichtig das Zeugnis der Gemeinde. Die Gemeinde ist zentral im Heilshandeln Gottes. Vielleicht ist sie ganz unbedeutend in der Weltgeschichte, wie sie von den Gottlosen geschrieben wird. Vielleicht ist sie ganz unbedeutend in den politischen Überlegungen oder in den sozialen Bestrebungen. Aber in Gottes Augen und in seiner souveränen Herrschaft ist Gemeinde zentral. Und da, wo eine Sache eine Gemeindeangelegenheit wird, da wird sie wichtig und geistlich und trifft zum Kern des Evangeliums. Die Lehre von der Gemeinde verändert die gesamte Situation radikal. Sie verändert das Leben und die Beziehungen von Onesimus völlig, wie nichts anderes. Nicht, weil Gemeindegottesdienst und der Gemeindekaffee so eine nette Angewohnheit ist, sondern weil die Lehre der Gemeinde zu den zentralen Lehren des Evangeliums gehört. Und weil es so wichtig ist, dass die Lehre von der Gemeinde praktisch ausgelebt wird in dieser Welt. Und zuletzt, drittens, Ethik, Verhalten in Verständnis. Als Ethik wird die Lehre von der Sitte oder dem moralischen Verhalten bezeichnet. Christliches Verhalten ist ebenfalls gegründet auf Lehre. Auf Lehre. Und das ist besonders wichtig zu betonen in dieser Zeit, weil wir erleben gerade eine Ethik ohne Lehre. In der postmodernen Gesellschaft gibt es eine Moral ohne Grundlage. Und deswegen erleben wir, dass die Werte ständig wanken. Das, was vor 10 Jahren noch gut und richtig galt, ist heute verpönt. Und das, was vor 5 Jahren noch als unmoralisch galt, ist jetzt als das, was erstrebenswert ist. Das ist die Folge davon, dass es eine Ethik aufgebaut wird, eine Moral, ein Verständnis von Gut und Böse, was keine Grundlage mehr hat, wo keine Lehre darunter steht, sondern nur noch Gefühl oder Situation oder eigene Meinung, Individualismus. Aber wir Christen, wir verstehen unsere Zugehörigkeit zum Glauben als eine ganz neue Realität. Es ist nicht nur etwas, was einzelne Fragen beeinflusst, sondern eine ganz neue Realität, ein ganz neuer Stand, in den wir gehoben werden, eine ganz neue Beziehung. Und es überragt alles andere in der Welt, alles andere in unserem Leben. Christsein ist das Wichtigste in unserem Leben und überragt alle anderen Fragen und Themen. Nun, natürlich geht das alltägliche Leben weiter und hat auch seine Bedeutung und seine Wichtigkeit. Die Arbeit im Beruf, die Verantwortung in der Ehe und Familie, die Pflichten und Hoffnungen, die Sorgen und Nöte. Das ist real. Aber Christ zu sein bedeutet, eine herrliche und überragende neue Stellung zu haben, ein neues Ziel, einen neuen Sinn des Lebens, eine lebendige Hoffnung. Egal wie dieses Leben ausgeht, ich gehöre zu Christus, er ist mein Leben. Und selbst Sterben ist Gewinn. Und dieses neue Bewusstsein hat praktische Auswirkungen im Verständnis und im Verhalten auf alle anderen Bereiche und Themen des Lebens. Auf alles. Und hier lesen wir Vers 15, denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, dass du ihn für immer besitzt. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Eines der zentralen Themen, das uns beschäftigt, wenn wir diesen Brief lesen, ist Sklaverei. Hier geht es um einen Sklaven, Onesimus. Und es geht um einen Sklavenbesitzer, um einen Herrn, Philemon. Und wir fragen uns, warum hat Paulus nicht klar Position gegen jede Form der Sklaverei bezogen? Das passt doch nicht zu unserem Verständnis. Es ist doch ein Übel. Und obwohl die Bibel an keiner Stelle Sklaverei unter Menschen gut heißt, ist die Abschaffung der Institution nicht das Hauptanliegen der christlichen Gemeinde. Sie haben erkannt, dass Sklaverei längst nicht das einzige und noch nicht einmal das schlimmste Problem der gefallenen Welt ist. Die Hoffnung der Christen damals war nicht ein soziales Reformprogramm, keine Befreiungstheologie von sozialem Unrecht, keine Revolution wie bei Spartakus, die dann dazu führte, dass sie alle gekreuzigt wurden. Nein, die Gemeinden, die Christen, die waren durchaus bereit, ihr Leben hinzugeben. Aber nur für das, was wirklich entscheidend ist. Das, was wichtiger ist und grundsätzlicher. Und zwar das Evangelium auszuleben. Im Verständnis dessen, was ein Mensch ist. Und wie wir Menschen vor Gott stehen. Und wie diese Welt zu verstehen ist und dieses Leben und welchen Sinn es hat. Es gibt es heute einige Kirchen, die sehen ihren Hauptschwerpunkt darin, eine Befreiungstheologie zu führen und allein soziale Reformen voranzubringen. Und dieser Brief ist auch eine Ermahnung dagegen. Nicht, dass es nicht gut wäre, auch für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber es braucht die richtige Grundlage. Es braucht die richtige christliche Lehre, die zu der richtigen Tat und zu dem richtigen Verständnis führt. Es darf nicht ein Austausch sein der Befreiung aus Sünde und Schuld des Evangeliums mit einer Befreiung aus so manchem menschlichen Unrecht. Wenn das zum Evangelium wird, dass wir uns für mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsplatz einsetzen oder für mehr Ausgleich in Bezug auf Armut, wenn das zum Evangelium wird, dann haben wir mehr verloren als gewonnen. Aber da, wo die christliche Lehre dessen, was wirklich wichtig ist, wo das Fundament ist, was die Grundlage ist, unser Denken und Handeln prägt. Dass wir verstehen, Wir wollen einander Gutes tun, weil Christus uns angenommen hat. Wir wollen nicht uns über den anderen erheben, weil wir alle Sünder sind und nichts Gutes verdient haben. Wir wollen Gott ähnlich werden, Christus ähnlich werden, indem wir barmherzig sind und füreinander einsetzen. Paulus' Bitte an die Gemeinde ist nicht primär die Freilassung von Onesimus, sondern die herzliche Aufnahme als Bruder. Er möchte, dass sie lernen, erst einmal zu verstehen, er ist ein Bruder. Und ihn zu behandeln als einen Bruder. Verständnis erst und Verhalten. Wichtiger als die Stellung in der Welt ist die Stellung vor Gott und wie wir als Christen einander begegnen und verstehen. Im Galaterbrief, Galater 3, Vers 27, da schreibt Paulus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Zur Gemeinde gehören die Kinder Gottes, egal ob Männer wie Timotheus oder Frauen wie Apphia. Und das war durchaus ungewöhnlich im ersten Jahrhundert, die Frauen hier so deutlich hervorzustellen und sogar zu bezeichnen als Schwester im Herrn. Aber ja, Frauen sind Schwestern im Herrn, heilige, erwählte Gläubige, vollwertig Teil der Gemeinde Gottes. Und zur Ethik gehört die Lehre. Sie wurde erwählt und errettet durch die Gnade Gottes. Und darum ist sie Teil der Gemeinde. Und egal ob jung oder alt, ob reich oder arm, ob aus jüdischer Abstammung oder heidnischer, durch den Glauben an Jesus ist die Gemeinde verbunden und sie haben gemeinsam Anteil an dem Evangelium. Nichts prägt die Ethik der Christen so sehr wie das Verständnis von dem Wirken Gottes in den Menschen. Das Verständnis von dem, was Gemeinde ist. Das Verständnis, wer wir Menschen vor Gott sind und wie wir diese Welt zu sehen haben. Und darum, dazu führt eben auch, egal ob Sklave oder freier Bürger, in Christus haben wir den gleichen Herrn und die gleiche Verheißung. Wir sind Erben des Himmelreiches, wo wir die Ewigkeit in Gemeinschaft verbringen werden. Und erst durch dieses christliche Welt- und Menschenbild wurde die Sklaverei abgeschafft. Es begann mit dem Verständnis, er ist ein Bruder. Und mit dem Verhalten, ich behandle ihn wie einen Bruder und nicht wie einen Sklaven. Und dadurch, ein Kommentator sagt, dadurch musste die Institution der Sklaverei irgendwann auch verwelken und absterben. Und auch wenn es vor ein paar Jahrhunderten eine erschreckende Wiederbelebung gab, gerade im Süden Amerikas, waren es wieder entschiedene Christen wie William Wilberforce, der seine ethischen Überzeugungen aus der Lehre der Bibel und dem christlichen Glauben zog und in der Politik einsetzte. In der Gemeinde Jesu zählt nicht, ob jemand arm oder reich ist oder ob er niedrig oder hochgestellt ist, es ist die weltliche, in der weltlichen Ordnung, sondern ob er mit Christus durch den Glauben verbunden ist. Das macht uns neu. Und das stellt uns alle auf die gleiche Ebene. Und das hilft uns zur Liebe, zur herzlichen Annahme, zur Vergebung voneinander und zur Anerkennung. Rund 40 Jahre nach dem Philemonbrief taucht in dem Brief des Kirchenvaters Ignatius an die Gemeinde in Ephesus wieder der Name Onesimus auf. Und ich lese euch mal vor. Ignatius schreibt: Ich habe also eure ganze Gemeinde im Namen Gottes empfangen in der Person des Onesimus, eines Mannes von unbeschreiblicher Liebe, eures Bischofs im Fleische, den ihr nach Christus, das wünsche ich, am meisten lieben und dem ihr alle ähnlich sein sollt. Denn gepriesen sei der, dessen Huld euch für würdig hielt, einen solchen Bischof zu besitzen. Und dann ein bisschen später im gleichen Brief schreibt er, und je mehr einer sieht, dass der Bischof schweigt, nicht tadelt, umso mehr Achtung soll er vor ihm haben. Jedem nämlich, den der Herr des Hauses schickt zur Verwaltung seines Hauses, den müssen wir so aufnehmen wie den Sendenden selbst. Daher ist es klar, dass wir den Bischof so ansehen müssen wie den Herrn selbst. Nun ist Onesimus selbst voller Lob über euer Wohlverhalten in Gott, dass ihr nämlich alle der Wahrheit gemäß lebet und sich keiner Irrlehre unter euch eingenistet hat, sondern dass ihr auf keinen mehr höret als auf Jesus Christus, der die Wahrheit redet. Nun, nach kirchengeschichtlicher Tradition handelt es sich bei diesem Onesimus, der ein Bischof, der ein Ältester der Gemeinde in Ephesus war, um den gleichen Onesimus, der Philemon einst entlaufen ist. Nun, wir können uns dessen nicht sicher sein. Onesimus war ein nicht so ganz unüblicher Name in der damaligen Zeit. Aber allein die Tatsache, dass es schon früh für glaubwürdig und möglich gehalten wurde, dass ein Sklave zu einem so wertgeschätzten und hochgeachteten Bischof einer wichtigen Gemeinde wie in Ephesus wurde. Allein diese Tatsache, sie bezeugt, wie unwichtig die Frage der Stellung oder des früheren Lebens unter den Christen war. Das, was geachtet wurde, war die Liebe zur Wahrheit und die Liebe zu den Menschen. Und wer verstanden hat, dass wir alle unwürdig waren in unserer Sünde, Luther sagt, wir sind alle Gottes Onesimi. Wir haben alle das Gute von Gott nicht verdient. Aber sind wie Sklaven erlöst worden und uns wurde vergeben in Christus. Egal wie sehr du abgekommen bist, egal was dein früheres Leben alles für Sünden angehäuft hat, egal wie weit du dich von Gott entfernt hast, wie lange du vor ihm weggelaufen bist, das, was zählt, ist, glaubst an den Herrn. Das macht alles anders. In Christus sind wir begnadigt, aufgenommen, geliebt, herausgerufen aus der Gesinnung dieser vergehenden Welt, aber zugehörig zu dem, was ewig bleibt. Die Lehre der Erwählung und Rettung durch Jesus prägt darum unser Verständnis voneinander, mehr als alle äußeren Merkmale oder sozialen Verhältnisse. Und das ist Theologie in Praxis. Hierauf baut die Liebe auf. Hierauf baut christliche Ethik auf. Hier sehen wir Liebe, die wirklich eint, weil sie ewig eint. Und dazu helfe uns Gott. Amen.